Sonnenenergie ist unsere ultimative Chance, weil?
Weil das die inzwischen am günstigste Energiequelle ist und vor allen Dingen die Energiequelle, die uns im Prinzip im absoluten Überfluss zur Verfügung steht. Das Entscheidende ist doch nicht, ob die Leute an den menschengemachten Klimawandel glauben. Das Entscheidende ist doch, kaufen sie E-Autos und Wärmepumpen, und das tun sie in Scharen.
Klartext Energiewende, der Hamburger Expertenpodcast rund um Energie, Klima und Wirtschaft. Wir liefern Impulse zum Energiesystem der Zukunft. Volle Halle, die Show für neuen Mut. Mit dieser Show wurde Autor Michael Bukowski von 2019 bis 2024 berühmt. Bundesweit trat er mehr als 50 Mal auf. Der gelernte Texter und Gründer von German Zero beschäftigt sich gern mit den komplexen Fragen der Gegenwart. Davon zeugen Bücher wie Umdenken as a Service, wie drei Maschinenbauer vom Weltmarktführer Trumpf ihr eigenes Geschäftsmodell disruptieren, und natürlich auch das Sonnenmärchen, unser Gesprächsanlass heute. Ich bin Astrid Dose und moderiere für das Cluster Erneuerbare Energien Hamburg den Podcast Klartext Energiewende. Herzlich willkommen, Herr Bukowski.
Vielen Dank für die Einladung.
Zum Einstieg drei kurze Fragen zum Warmlaufen. Heute eigentlich nicht notwendig, aber wir machen es trotzdem. Ich bin zum ersten Mal mit dem Thema Sonnenenergie in Berührung gekommen, als...
Als ich auf einer Party war und ich mit jemandem ins Gespräch kam, der sagte, man müsste mal ein Buch über die erstaunliche deutsche Solargeschichte schreiben.
Ah, ja, das klingt spannend.
Woraufhin ich sagte, und das ist übrigens auch mein Nachwort, was ich gerade zitiere sozusagen, ich sagte so, ja, natürlich, Erneuerbare sind ja immer gut, ist ja klar. Und der Mann, Karl-Heinz Remmers heißt er, ein Solarunternehmer, der schon seit 3 Jahrzehnten dabei ist, der meinte, nee, Solar ist was anderes.
Ah.
Und das hatte ich nicht verstanden. Und das war aber der Auftakt meiner Reise. Also der hat mich sozusagen damit losgeschickt.
Der hat Sie inspiriert quasi. Ja, das ist sehr gut. Und die Sonnenenergie ist unsere ultimative Chance, weil?
Weil das die inzwischen am günstigste Energiequelle ist und vor allen Dingen die Energiequelle, die uns im Prinzip im absoluten Überfluss zur Verfügung steht. Oh. Und die auf dem Sprung ist wahrscheinlich absehbar auch unsere wichtigste Energiequelle zu werden.
Ja, das sieht ganz danach aus. Privat unterstütze ich die Energiewende, indem ich was mache?
Ich habe jetzt den Anfang nicht verstanden. Ich unterstütze die Energiewende, indem ich was mache?
Ja, also was machen Sie privat, um die Energiewende zu unterstützen?
Ja, da muss ich zugeben, dass ich in einer Wohnung wohne in Berlin hier mit einer stabilen Schattenlage und auch noch mit einem Baum, der immer größer wird. Und hier ist bei mir persönlich tatsächlich wenig Sonne. Deswegen kann ich privat gar nicht so viel machen, außer viel mehr auf die Sonnenmärchen-Tour zu gehen. Das ist mein Beitrag.
Ah, ja, das ist doch auch nicht schlecht. Und Sie brauchen keine Klimaanlage, wenn Sie sowieso eine kühle Wohnung haben. Das hat ja auch durchaus Vorteile, würde ich sagen, im Moment. Sehr schön. Dann gehen wir mal in den Hauptpart, in medias res sozusagen, zu Ihrem Buch. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, dieses Buch, das Sonnenmärchen, zu schreiben. Vielleicht mal so ein bisschen die Entstehung, vielleicht auch Herausforderungen, die es dabei gab.
Ja, die gab es natürlich auch, ist ja klar. Also ich bin losgelaufen, wie gesagt, mit der Ansage von dem Karl-Heinz Remmers, dass Solarenergie was anderes sei, was ich nicht verstanden habe. Und dann habe ich klassischerweise natürlich angefangen zu recherchieren. Und dann saß ich irgendwann da und dachte, ach du meine Güte, ich muss jetzt hier so einen Zeitraum von 50 Jahren an einem halben Jahrhundert überblicken.
Mhm.
Mit unendlich viel Material. Und saß dann, und die Maßgabe, also was sie erreichen wollen, war ja auch kein Fachbuch zu schreiben und auch keine Chronik, sondern es soll ja insgesamt auch ein unterhaltsam, lesbares Buch sein. Und dann stand ich halt irgendwann tatsächlich schon mal da und dachte, ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll, so richtig. Bis ich dann eine Idee hatte. Und dann kam plötzlich ein außerirdischer Kundschafter in meinem Verstand um die Ecke, was gemischt sich dann sehr rund anfühlte, wie, sagen wir mal, eine angemessen galaktische Perspektive. Und dieser außerirdische Kundschafter, der war halt inkognito hier, also vor 50 Jahren ist er hier gelandet und guckt sich aus dieser Alien-Vogel-Perspektive halt an, was wir hier machen und ob wir hier die Kurve kriegen oder nicht. Und damit ging es dann.
Alles klar. Ich muss jetzt zugeben, ich habe das Sonnenmärchen noch nicht gelesen. Ich werde es natürlich nachholen, aber vielleicht für Leute, die das Buch jetzt noch nicht kennen und vielleicht aber Lust haben, es zu lesen. Wie ist das aufgebaut? Sie haben schon gesagt, es ist keine platte Chronik oder irgendwie so ein Abriss, sondern es ist anhand von, wie soll man sagen, berühmten Persönlichkeiten aufgebaut oder berühmten Erfindungen, die es im Bereich der Solarenergie gab. Wie kann man sich das vorstellen?
Naja, also wie gesagt, mein Conferencier sozusagen, der Moderator, der aus dem All kommt und hier landet und sich das anguckt, der ist natürlich sehr daran interessiert, ob wir hier es schaffen, die Energie unseres Sterns, unserer Sonne zu nutzen oder nicht. Weil das ist eine allgemeine Regel im Universum, dass jede Zivilisation an einem gewissen Punkt der Entwicklung diese Sonnenenergie oder die Energie ihres Sterns nutzen lernen muss, weil sonst sieht es düster aus. Und für den ist das einfach so, dass er uns 50 Jahre lang begleitet hat und immer mit der spannenden Frage, für ihn spannenden Frage, schaffen wir das oder nicht? Und dann porträtiert er sozusagen die verschiedenen, naja, Player, also die verschiedenen Leute, die aufgebrochen sind aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Das war überhaupt keine homogene Bewegung, das ist unter anderem auch das Märchenhafte daran, sondern das waren also so Hippie-Tüftler, das waren aber auch renommierte Physiker und das waren Handwerker, das waren sogar Landwirte zum Teil und Ingenieure und sowieso, das ist ja eh klar. Also das war, und die sind über lange Zeit dran geblieben, obwohl die Photovoltaik insbesondere, über lange Zeit wirklich also eine vollkommen irreale oder surreale Angelegenheit war, dass das jemals so ein Massenmarkt werden könnte. Oder wie gesagt, die bald wahrscheinlich wichtigste Energiequelle der Welt. Ne?
Und gibt es ein Land, was da besonders hervorsticht, sag ich mal, in den letzten 50 Jahren?
Zwei. Mhm. Aber das eine Land, was hervorsticht, ist natürlich Deutschland. Also wir haben das nicht erfunden oder irgendwas. Aber dieses Sonnenmärchen haben wir es ja auch deswegen genannt. Das fand halt vorzugsweise tatsächlich erstaunlicherweise hier statt. Und man weiß auch nicht so genau, warum. Also ich habe keinen konkreten Grund dafür gefunden, warum bei uns. Also wir gelten ja nicht als übertrieben sonnenverwöhnt hier, ne?
Ja.
Also wie gesagt, das war keine homogene Bewegung. Es gibt keinen konkreten Grund dafür, warum das notwendigerweise hier bei uns stattfinden musste. Und es ist einfach passiert. Also das ist dieses Märchenhafte an der Geschichte. Und zwei Länder deswegen, weil, das wissen wir ja alle, weil China übernommen hat.
Mhm. Okay, aber es sind jetzt, ich sag mal, nicht so Länder, wie man vermuten könnte, ich sag mal, im Mittelmeerraum oder so, die etwas sonnenverwöhnter sind als wir. Also die stechen sozusagen in ihrer Geschichte gar nicht groß hervor.
Nee, also die Entwicklung der Photovoltaik ist dann schon ganz wesentlich, hat dann schon hier stattgefunden.
Ja, das ist tatsächlich kurios, muss man sagen. Aber vielleicht gerade, weil man sich immer so nach Sonne gesehnt hat. Manchmal entstehen ja Dinge auch aus einem Mangel heraus, kann ja auch sein. Aber das ist nur eine wilde Theorie. Ich habe ja am Anfang schon gefragt, warum Sie sich so für Solarenergie interessieren. Sie sind ja von Haus aus, soweit ich weiß, nicht Ingenieur oder Physiker. Also wodurch ist das gekommen, sage ich jetzt mal, durch ein gesellschaftlich-politisches Interesse oder können Sie das?
Also das ist ja im Prinzip, ich habe die Antwort auf die Frage gefunden, warum der besagte Karl-Heinz Enders mich mit seinem Solaris was anderes losgeschickt hat. Was heißt denn, das ist was anderes? Und dieses was anderes ist schon etwas, was mich anhaltend fasziniert und mir auch anhaltend gute Laune macht. Also, und das aus verschiedenen Gründen. Der eine Grund ist zu sehen, wie weit sich das weltweit ausbreitet, was das auch zivilisatorisch bedeuten kann. Aber die Technologie an sich selber fasziniert mich allein deswegen schon, weil das was ganz anderes ist, als was wir sonst jemals hatten im Bereich Energienutzung oder Anwendung. Ne? Ich habe eine Metapher, die ich mir dafür ausgedacht habe, ist, wir müssen einfach nur diese Module in die Sonne halten, wie das Pflanzen mit ihren Blättern tun. Also wir haben im Prinzip so eine Art menschliche Photosynthese entwickelt, ja. Ja. Und der Unterschied ist halt, in so einem Solarmodul, da bewegen sich ja keine mechanischen Teile. Es ist einfach, außer Elektronen. Es liegt einfach da und produziert Energie. Und das ist komplett was völlig anderes, als was wir jemals hatten. Und das fasziniert mich. Und naja, natürlich, ich meine, natürlich, mit dem Elefant im Raum haben wir jetzt nicht gesprochen. Der ist ja eh klar, dass wir keine Klimakrise am Laufen haben und dass unter anderem die Solarenergie eben halt eine große Chance ist. Im Verbund mit, was sonst noch alles erfunden wird gerade. Und da wird gerade sehr, sehr viel entwickelt.
Ja, vollkommen richtig. Ich meine mich zu erinnern, dass Galileo Galilei auch schon über Sonnenenergie gesprochen hat. Ist das richtig? Weil das ist ja jetzt keine Geschichte der Neuzeit, soweit ich weiß, Solarenergie. Sind Sie so weit zurückgegangen?
Worüber hat er genau nachgedacht, der Galilei?
Auch schon über die Sonne zu nutzen, sozusagen. Wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich meine ja, dass das auch schon in der frühen Neuzeit eine Idee war, aber ich mich jetzt auch nicht intensiver mit beschäftigt, aber ich dachte, vielleicht haben Sie ein bisschen in der Geschichte gegraben, sozusagen.
Also so weit die Geschichte zurückgegangen bin ich tatsächlich nicht. Also ich meine, wir wissen, dass, ich glaube, 1839 oder so wurde der photoelektrische Effekt entdeckt von einem französischen Wissenschaftler, Becquerel oder so. Das ist bekannt, dass das vorher schon, also die Sonne in irgendeiner Form zu nutzen, ja, aber nicht Photovoltaik, das kann ich mir schwer vorstellen.
Nee, das ist klar, aber die Idee, dass man die Sonne nutzen kann, PV, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber okay, ja, alles, genau. Sehr gut. Becquerel ist natürlich auch noch aus anderen Zusammenhängen, wie soll man sagen, bekannt, die für uns vielleicht jetzt nicht so förderlich sind. Ich meine, dass er auch was mit Atomenergie zu tun hatte, aber das lassen wir jetzt vielleicht heute beiseite. Sie haben schon ein bisschen auf China sozusagen Bezug genommen, dass das natürlich heute einfach der große Markt für PV, Solar, wie auch immer ist. Ich glaube, das kann man nicht auslassen, wenn man ein Gespräch über Solarenergie führt. Das wäre ein bisschen fahrlässig. Sind Sie auch mal in China vor Ort gewesen und haben sich da große Solaranlagen, Parks, wie auch immer angeschaut?
Nee, nicht vor Ort in China. Ich war noch nie in China. Ich habe mit Leuten zu tun, die mir regelmäßig berichten, also die von Reisen nach China zurückkommen. Es gibt faszinierende Anekdoten auch inzwischen, zum Beispiel, dass diese riesigen Solarfelder, unter anderem auch in der Wüste Gobi, da passieren die ersten Sachen. Also in der Wüste, unter den Solarmodulen, da gedeihen plötzlich wieder Pflanzen.
Ja.
Also, das heißt, das ist so ein Nebeneffekt, der gar nicht beabsichtigt war. Im Gegenteil, das wird sogar zum Problem. Bei den Pflanzen geht es in der Wüste. Da geht es den Pflanzen so gut, dass sie anfangen, diese PV-Module zu überwuchern. Also
okay.
Ganz anderes Ding. Also Solarparks oder Felder kenne ich aus Deutschland. In China sind sie halt noch mal größer. Aber strukturell ist es ja kein großer Unterschied dann.
Ja, okay. Und haben Sie sich auch mit dem arabischen Raum ein bisschen auseinandergesetzt? Weil der ist ja an sich auch prädestiniert, sage ich jetzt mal, aufgrund seiner Sonnenintensität. Und soweit ich weiß, entstehen da, ich sag mal, Ölindustrie hin und her mittlerweile ja auch einige Projekte.
Riesig. Also auch in Saudi-Arabien riesige Solarfelder.
Ja.
Also man kann es, wenn man es ein bisschen gehässig sagen will, die werden uns weiterhin Öl verkaufen, wenn wir sie da abkaufen. Aber für ihre eigene Energieversorgung bauen die in gigantischen Ausmaßen Solarparks.
Ja, das genauso habe ich nämlich auch wahrgenommen. Sie haben ja nun dieses Buch verfasst. Wie wir wissen, sind Sie damit im Moment noch on Tour? Wie wird es mit dem Sonnenmärchen weitergehen? Gibt es vielleicht auch eine Fortsetzung oder noch mehr Bände?
Das ist ein guter Punkt, weil ich eigentlich schon, als ich noch nicht mal richtig fertig war mit dem Buch jetzt, mit dem deutschen Sonnenmärchen, eigentlich schon im Kopf hatte, wie das Sonnenmärchen 2 aussehen könnte.
Aha.
Da käme dann eine außerirdische Kundschaft drin.
Ach so,
genau.
Gleichstellung und so, ja, okay.
Dann geht es nämlich dahin, also wir haben ja schon auch im Sonnenmärchen den Ausblick, beziehungsweise wir gerade gegen Ende sprechen wir sehr viel davon, was das für, also welche Bedeutung das für die menschliche Zivilisation insgesamt hat. Und wenn jetzt Sonnenmärchen 2 geschrieben würde, formuliere ich es mal so, weil das ist genau das Problem, ich nicht weiß, wie das realisierbar jetzt ist momentan, vielleicht kommt das ja noch, aber das ist... wäre natürlich nochmal schön, aber dass da eben nicht mehr um den Rückblick ginge, sondern wirklich, was macht das mit im positivsten Sinne mit unserer Welt, oder kann es zumindest mal.
Ja, also eher eine Vision sozusagen, die Sie entwickeln würden für die Zukunft.
Bitte? Jetzt,
eher eine Vision, die Sie damit entwickeln würden mit der Fortsetzung?
Na, eine Vision ist mir, wäre mir fast schon so ein bisschen zu vage, weil es gibt ja sehr viel konkrete Entwicklungen von dem man aber nicht genau sagen, wann fertig sein wird. Aber es geht ja nicht um, sagen wir mal, um einen Zeithorizont von einem Jahrhundert, sondern was passiert in den nächsten 5 oder den nächsten 10 Jahren? Und da wird sich viel tun. Also gerade jetzt durch den Iran-Krieg wäre doch mal wahrscheinlich ein globaler Weckruf für viele Menschen und Länder, aber auch zu sagen, Moment mal, das geht nicht. Dieses ist zu riskant mit dem fossilen Zeug auf Dauer. Ne? Gerade dann werden wir halt auch merken, wenn sich das in, wie gesagt, 5 oder 10 Jahren so weit ausbreitet, wie jetzt das Tempo ist und dieses exponentielle Wachstum und auch von allen anderen Technologien, dann wird das zivilisierende Effekte haben, bin ich mir ziemlich sicher. Also Inflation, wer ist ein wesentlicher Treiber für Inflation? Die fossilen Energien. Die Leute ärgern sich in der Zapfsäule, weil der Sprit zu teuer ist. Das wird es nicht geben mehr, absehbar. Und es gibt die fossilen, also ein Aspekt, der selten wirklich so richtig thematisiert wird, scheint mir, ist, wie sehr fossile Brennstoffe oder überhaupt die gesamte fossile Infrastruktur mitursächlich für Kriege ist.
Ja, vollkommen richtig.
Und wenn wir uns vorstellen, dass mehr oder weniger jedes Land der Welt seine eigene Energie produziert, dann kann es das einen Teil dieser Kriege per se eigentlich nicht mehr geben. Ein Teil.
Wirklich? Ja. Es klingt natürlich sehr ideal und auch ein bisschen utopisch. Wir wissen ja leider auch, dass es, wie soll man sagen, eine ganze Menge Politiker und leider ja auch immer noch Bürger, auch in unserem Land gibt, die trotz alledem nicht davon überzeugt sind. Was machen Sie, wenn bei einer Lesung so jemand bei Ihnen auftaucht und vielleicht sich dann meldet und sagt, ist ja alles schön und gut, aber ich glaube da trotzdem nicht dran? Wie würden Sie reagieren?
Da reagiere ich ganz entspannt. Also ich meine, man könnte natürlich naheliegenderweise versuchen zu argumentieren und zu sagen, halt, dass es ja keine Glaubensfrage sein kann, ob wir zum Beispiel einen, wie man so sagt, menschengemachten Klimawandel haben oder nicht. Aber ich habe das gerade neulich erst erlebt. Da kam jemand auf mich zu und sagte, nach der Lesung, und sagte, ja, aber die Chinesen, die haben 1000 Kohlekraftwerke.
Genau.
Und dann sage ich, ja, das ist richtig. Aber was wollen Sie mir denn damit sagen? Weil die entscheidende Frage sind nicht, wie viele Kohlekraftwerke die Chinesen haben, sondern wie die Ausbastung ist. Wie lange laufen denn die Kohlekraftwerke? Und in China sinken dabei die CO2-Emissionen. Die haben den Peak überschritten. Das ist und Jahre vorher, als das prognostiziert worden war. Also sage ich dem Mann, das ist nicht entscheidend. Und dann sagt er aber, also versuche ich das so zu erklären, dann sagt er aber, und dann hat er so eine Haltung. Und ich glaube, die erlebt man oft. Also er sagt dann, ja, aber die haben fossile Kohlekraftwerke. Und da kann man nicht argumentieren. Also ich meine, hoffentlich klingt das jetzt nicht irgendwie von oben herab oder so. Es ist aber, es gibt, und das erlebe ich öfter, es gibt bei vielen diese Einstellung, das darf nicht sein, dass das gehen kann mit dieser Energiewende.
Mhm.
Das ist natürlich, wie gesagt, das ist nicht einfach, weil man da kann man sich nicht so ohne weiteres argumentativ oder über Fakten plötzlich auf irgendwas einigen. Ne?
Mhm.
Aber ich
bleib, ja, aber das ist ja. Das ist ja schon eine Herausforderung. Ne? Also ich habe gestern zufällig einen Bericht, also wie soll man sagen, in einem relativ bekannten deutschen Nachrichtenmagazin gesehen, da ging es um die Generation jetzt so, sag ich mal, Anfang 20 und wie die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das fand ich ganz interessant. Da war natürlich dann auch eine dabei, ganz überzeugt, ne, Klimawandel, und ich muss was tun. Aber es gab auch das komplette Gegenteil. Und da sitzt man dann schon so ein bisschen betroffen vom Fernseher und denkt sich so, was machen wir denn mit den Leuten? Weil die müssten am Ende ja auch mitmachen.
Also der Punkt ist natürlich, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie der Mann mit den 1000 Kohlekraftwerken in China um die Ecke kommt, dann kann man sagen, ja, das ist natürlich jetzt schwierig, weil wie gesagt, wir werden uns wahrscheinlich jetzt nicht einig werden. Aber ich bin ja andererseits, ich bin auch nicht missionarischer unterwegs in Sachen Energiewende. Dass die in Deutschland ein komplexes Brett ist, das ist völlig klar. Aber ich würde fast ein bisschen dazu tendieren zu sagen, na und, lass die Leute doch. Weil das Entscheidende ist doch nicht, ob die Leute an den menschengemachten Klimawandel glauben. Das Entscheidende ist doch, kaufen sie E-Autos und Wärmepumpen. Und das tun sie in Scharen. Also ja, auch eine Irrsinnsentwicklung. Robert Habeck sagte ja vor 5, 6 Jahren oder so, ne? Da hat er den deutschen Autoherstellern so ein bisschen den Marsch geblasen, indem er gesagt hat, Leute, baut, ihr müsst 2025 ein bezahlbares E-Auto auf dem Markt haben.
Mhm.
Sonst sieht es düster aus. Und siehe da, es funktioniert. VW ist aktuell komplett überrascht davon, wie viele der neuen kleinen Elektropolos denen abgekauft werden.
Ja,
das stimmt. So, und wenn die Leute den Elektropolo kaufen, ist es mir doch vollkommen egal, ob die an den menschengemachten Klimawandel glauben oder nicht. Diese neuen Möglichkeiten sind ja auch für viele Leute einfach faszinierend. Und dass die Wärmepumpe sinnvoll ist, das hat sich inzwischen flächendeckend rumgeschwommen. Also nicht 100% Bein, aber das ist für mich das Entscheidende. Und dann muss ich auch nicht mehr rumrennen und irgendwelche Leuten sagen, du, aber wir müssen jetzt an die Klimakrise glauben. Weil abgesehen davon, dass sie eh stattfindet, dass keine Glaubensfrage ist, aber dann geht es gar nicht mehr darum, dass man irgendjemand von irgendwas überzeugen muss. Ne? Und diese Kurve gefällt mir zum Beispiel selber ziemlich gut, gerade wenn Sie mich fragen, was ich so für Erfahrungen mit eben Leuten mache.
Okay, also Sie haben offensichtlich noch nicht so schlimme Gäste auf Ihren Lesungen gehabt, nehme ich mal an. Vielleicht zum Abschluss, ich weiß nicht, haben Sie das Buch im Moment zur Hand? Das ist jetzt so ein bisschen eine Überraschung.
Oh, Sekunde.
Weil das finde ich ganz nett, wenn Sie vielleicht noch eine Passage daraus lesen könnten, da es ja eine Buchvorstellung ist, würde das irgendwie Sinn ergeben.
Entschuldigung, das habe ich tatsächlich, das Naheliegendste habe ich jetzt nicht vorbereitet.
Das ist mir auch tatsächlich spontan eingefallen. Ja. Vielleicht eine Passage, die Sie im Kopf haben, die sozusagen Lust auf das Thema und das Buch macht. Einfach nur 2, 3 Sätze. Soll jetzt nicht zu ausufernd werden, aber...
Ich finde auf Anhieb die Stelle im Buch nicht. Ich kann es aber erzählen, weil ich das oft genug mache.
Ja, das ist auch okay.
Und zwar ist das ein ganz einfaches Gedankenexperiment, was da ungefähr so lautet. Stellt euch mal eine Welt vor, in der Atemluft deportiert werden muss. In jedem Haus gibt es einen Atemluftkessel. Es gibt Atemlufttankschiffe, es gibt Pipelines etc. etc. Es kann jederzeit, kann die Versorgung unterbrochen werden, die Preise für den Liter Atemluft können durch die Decke gehen und so weiter. Und plötzlich werden wir in einer Welt wach, in der es Atemluft für jeden auf der ganzen Welt, für alle und für immer völlig selbstverständlich im Überfluss gibt. Mhm. Wie wäre das? Und alle so ziemlich gut. Und das erleben wir jetzt eben halt gerade mit der Energie und wesentlich getrieben durch die Photovoltaik.
Okay, ja, sehr schön. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für weitere Sonnenmärchen, weiß ich nicht, 2 bis 5, wie viele Folgen auch immer noch kommen werden. Ich hoffe, dass wir uns dann auch mal Ich live bin nur ganz und kurz in Farbe
noch,
treffen.
Ganz kurz, weil ich bin ja noch das ganze nächste Jahr 2027 auf jeden Fall auch auf Sonnenmärchen-Tour. Also wer interessiert ist, mich gerne ansprechen, Lesung oder Vortrag. Und sehr Publikumsgespräch.
Sehr gut, ja, das ist tatsächlich auch immer wichtig. Sehr schön, dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Sonnige Grüße nach Berlin und bis bald.
Vielen Dank.